Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an, die da heißt Familie im Wandel, wie wir christliche Ethik ansprechend im Alltag leben. Und ich möchte euch als Einstimmung als allererstes gleich ein kleines Video zeigen. Ja, für diejenigen, für die der Ton ein bisschen schlecht zu verstehen war, diese Episode hat sich also vor kurzem bei der Bundestagswahl im Herbst letzten Jahres abgespielt. Und es gab also so ein Diskussionsforum im Fernsehen, wo sich die Bundeskanzlerin Fragen zur Rede und Antwort gestellt hat. Und ein Mädchen mit Trisomie 21, also mit Down-Syndrom, hat die Frage gestellt, wie die Bundeskanzlerin zu Spätabtreibung steht. Und den beeindruckendsten Satz von diesem Mädchen fand ich, als sie gesagt hat, dass sie und alle, die ebenfalls Down-Syndrom haben, nicht abgetrieben werden wollen. Sie wollen am Leben bleiben. Und ich finde das erstaunlich, wie, wenn man diese aus den Worten eines Betroffenen oder einer Betroffenen hört, die ethische Frage nach dem Recht des ungeborenen Lebens plötzlich eine ganz andere Perspektive bekommt. Das, was du vielleicht im Fernsehen siehst oder im Internet liest, sind Frauen, die demonstrieren, die Schilder hochheben, dass sie ein Recht auf ihren eigenen Körper haben. Aber wenn man dann mal jemanden sieht, der da potenziell davon betroffen ist und er dann selber sagt, ich möchte nicht abgetrieben werden, ich möchte auf der Welt bleiben, sehen die Dinge ganz anders aus. Und ich finde dieses emotionale Beispiel ziemlich prägnant dafür, was wir tun, wenn wir uns als Gemeinde in den nächsten Wochen mit christlicher Ethik beschäftigen. Christliche Ethik oder Ethik im Allgemeinen ist etwas ganz Nobles. Man könnte so als Christ denken, wen interessiert Ethik? Ja? Wir gestalten, aber so als Antwort darauf ist, wir gestalten Leben mit unseren moralischen Werten in einem nicht vorstellbaren Ausmaß. Wir leben unser Leben und wir leben natürlich in einem Geist der Welt, wo vieles materialistisch ausgerichtet ist und wir denken einfach immer nur, Hauptsache ich habe genügend Geld, Hauptsache der Geschäftsklimaindex stimmt einigermaßen und wir vergessen eigentlich, dass es in unserem eigenen Leben, dass die wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen, auf einer ganz anderen Basis getroffen werden, als die Frage, was es uns ökonomisch bringt. Ich hatte letzte Woche auch ein sehr eindrucksvolles Beispiel aufgrund dessen, dass ich in der Freien Evangelischen Schule, wo meine Tochter in die erste Klasse geht, zu Besuch war und da gab es gerade eine Projektwoche und in der Projektwoche ging es um Umgang mit Behinderten und ich habe meine Tochter da abgeliefert und auf dem Weg zurück konnte ich so ein bisschen in eine andere Klasse reingucken und da saßen 25 Erstklässler auf dem Fußboden. Und vorne in der Klasse saß ein Mann, der war im Rollstuhl und der hatte eine Behinderung und das war vor allem offensichtlich, weil er hatte auch eine sprachliche Behinderung, konnte sich kaum ausdrücken. Die Lehrerin musste gelegentlich nachhelfen, sozusagen, dass die Kinder verstehen, was er sagt. Und es war aber eine Totenstille und ein Respekt vor diesen behinderten Menschen in dem Raum. Und ich bin da vorbeigegangen und habe einfach nur gedacht, das ist kein Behinderter. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch wie du und ich. Der mag zwar vielleicht weniger Fähigkeiten als ich haben, der mag vielleicht ökonomisch nicht so viel zu unserer Gesellschaft beitragen, aber wir stehen auf eigener Stufe. Er ist ein Mensch. Und ich habe mich einfach gefreut, auf welche noble Art und Weise wir mit behinderten Menschen umgehen. Vielleicht ist es für uns als Deutsche selbstverständlich, aber es gibt Länder, in denen behinderten Menschen wortwörtlich mit Füßen getreten werden. Und deshalb ist es einfach wirklich wichtig, weil es so einen riesengroßen Unterschied macht, darüber nachzudenken, was Moral ist, auf welcher Basis wir moralische Entscheidungen treffen und was gute und schlechte Moral ist. Das Interessante ist, dass unsere heutige Gesellschaft zwiegespalten ist, was Moral angeht. Auf der einen Seite sind wir sensibler wie nie, wenn wir überlegen uns, wo die Banane herkommt, die wir im Laden kaufen, das haben keine unserer vorhergehenden Generationen gemacht. Wir überlegen uns, ob der Bauer, der die Banane geerntet hat, auch genügend Geld gekriegt hat. Und auf der anderen Seite vernachlässigen wir in wirklich sträflicher Art und Weise andere Arten der moralischen Frage. Gerade wenn es um Sexualmoral geht, ist heute hoffähig, was zu meiner Großmutters Zeiten noch abscheulich gewesen ist. Und wenn wir heute eine eher konservative Einstellung gegenüber christlichen Werten in der Sexualethik eingehen, wirst du als engstirnig und irgendwie zurückgeblieben eingestuft. Und trotzdem ist es so in unserer Gesellschaft, dass wir Schwung oder eine Bewegung hin erleben, dass wir moralische Entscheidungen nicht mehr aufgrund von wohlüberlegten ethischen Grundlagen setzen, sondern dass wir moralisch entscheiden einfach nur aufgrund dessen, tut es mir jetzt gut oder tut es mir nicht gut. Und das Interessante ist aber, dass oder vielleicht muss ich noch einen anderen Satz dazu einfügen. Wir sind gleichzeitig in einer Gesellschaft, die noch wie keine andere Gesellschaft der Menschheitsgeschichte so arrogant im Prinzip der Zeit gegenüber oder der Entwicklung der Zeit gegenübersteht. Alle anderen Generationen von Menschen haben sich immer überlegt, wenn sie ethische Entscheidungen getroffen haben, was denn vorhergehende Generationen darüber gedacht haben und wie sie zu dem Schluss gekommen sind. Heute hat sich das total gewandelt und wir entscheiden heute überhaupt nicht mehr und fragen mal, wie war das vor 100, 200, 500 oder 1000 oder 2000 oder 3000 Jahren, sondern das erscheint für uns unwahrscheinlich altmodisch und wir denken, dass jede Entscheidung, die mit den Werten vorhergehender Generationen übereintrifft, grundsätzlich falsch sein muss, denn alles, was neu ist und was noch nie da gewesen ist, grundsätzlich besser ist. Ich glaube es nicht. Deshalb habe ich euch einen ganz alten Text mitgebracht. Einen alten Text, der mindestens 3000 Jahre alt ist und der in den Sprüchen schon uns dazu auffordert, moralisch weise Entscheidungen zu treffen. Wir haben in den Sprüchen, in dem Buch der Bibel, zwei große Persönlichkeiten, die miteinander konkurrieren und uns und um dich werben. Auf der einen Seite ist das so eine personifizierte Weisheit. Weisheit in den Sprüchen wird als eine Frau dargestellt, die um dich wirbt, die sagt, geh meinen Weg, so wie wir das in diesem Bild hatten mit dem Fahrrad. Es gibt zwei Wege, rechts oder links. Wo willst du hingehen? Und die Frau der Weisheit ruft dich und sagt, folge weisen Entscheidungen. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Frau Torheit. Und hier steht in Sprüchen 9, habe ich nur ein Beispiel mitgebracht, die Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen. Sie kann gut darstellen, dich auf ihren Weg zu führen. Sie hat rhetorisch gute Argumente, aber inhaltlich keine guten Argumente. Sonst kann sie nichts. Sie sitzt an der Tür ihres Hauses, auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein, spricht sie. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in denen die Tiefen, in den Tiefen des Scheols, in den Tiefen des Grabes, des Unterganges, ihre Geladenen. Das war das Bild, was Stefan so beschrieben hat. Auf der einen Seite dieser einladende Weg, wo die Frau sagt, komm, iss gestohlenes Brot, trink gestohlenes Wasser. Natürlich schmeckt es erstmal wie jedes andere Wasser, was du rechtmäßig erwirbst oder das Brot, was du rechtmäßig dir verdienst mit deiner Hände Arbeit. Und auf der anderen Seite ist es aber die langfristige Konsequenz. Es bringt dich ins Verderben, es bringt dich in den Untergang. Und so ist es unwahrscheinlich wichtig, wenn wir leben wollen, wenn wir nicht untergehen wollen, wenn unser Leben gelingen soll, müssen wir langfristig moralisch, ethische, gute Werte, unsere gute Werte entscheiden und diese praktisch im Leben umsetzen. Es lohnt sich ultimativ, moralisch noble und weise Entscheidungen zu treffen, denn was wir sehen in ethischen Entscheidungen, in unserer ethischen Praxis, das werden wir ernten. Und die Bibel sagt dazu, täusche dich nicht, es wird überhaupt nicht anders sein. Ich habe euch als allererstes so mal unterschiedliche philosophische Ansätze mitgebracht, wo, wenn wir uns der Frage nachgehen, woher kommt überhaupt Moral? Also erfinden wir Moral? Hat der Prediger das Recht zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch? Und dann gibt es so im Großen und Ganzen ungefähr sechs philosophische Ansätze, woher Moral kommt. Über das erste gehen wir relativ schnell rüber. Das sind eher antike Einstellungen, wie in der Antike man gedacht hat, wo Moral herkommt. Unter anderem hat man einfach gesagt, zum Beispiel Macht bestimmt, also wer das Recht, wer viel Macht hat, darf bestimmen, was richtig und was falsch ist. Wir wissen aber, dass das innewohnt, von unserem innewohnenden Gefühl, dass es nicht richtig ist, denn selbst wenn du ein großartiger Diktator bist, heißt noch lange nicht, dass die Verbrechen, die du tust, dass sie gut sind. Und ich komme einfach zum nächsten. Das sind so unsere, die nächsten, also Nummer 5 und Nummer 6, das ist so, wo unsere Moralvorstellung heute im 21. Jahrhundert philosophisch herkommt. Menschen denken, richtig ist, was für die meisten Menschen gut ist. Oder Nummer 2, gut ist, richtig ist, was sich für mich gut anfühlt und mir Freude bringt. Die Sache ist einfach, bei Nummer 5 ist, gut ist, was für mich sich gut anfühlt, ist, deine Gefühle, was sich gut anfühlt, was richtig ist, sind in jeder unterschiedlichen Situation absolut unzuverlässig. Weil deine Gefühle sind nicht dein oder unser letztendliches Kriterium für was gut und richtig ist, sondern unsere Gefühlswelt wird von unserem Gewissen geprägt. Und unser Gewissen wird geprägt von einer höheren moralischen Instanz. Das heißt, unsere Gefühle sind absolut unzuverlässig. Wer hat nicht schon mal im Affekt was getan, was er im Nachhinein bereut hat? Jeder von uns, oder? Bist du schon einfach mal, weil die Gefühle hochgegangen sind, voll rein, ja? Und im Nachhinein sagst du dir, wie konnte ich nur einfach so blöd sein? Ja? Das heißt, was sich einfach gut anfühlt und auch was für die Mehrheit wichtig ist, sind kein gutes Argument. Weil wenn die Mehrheit entscheidet, dass es rechtens ist, die Minderheit auszulöschen, ist immer noch, nur weil es die Mehrheit entscheidet, kein Kriterium, dass es dafür gut ist. Wir kommen zu Nummer 6. Auch einige Wissenschaftler sind davon überzeugt oder einige Philosophen sind davon überzeugt, dass es einen höheren moralischen Standard als uns selbst gibt. Letztendlich kann man, wir sind hier in der Kirche, wirklich von Gott sprechen, ja. Es braucht Gott, um uns zu sagen, was ultimativ richtig und was falsch ist. Gott gut ist, was Gott will. Und was Gott will, ist gut, weil er in seiner Natur aus absolut zuverlässig, unveränderlich, perfekt und gut ist. Er ist Güte in Person und das, was er will, kann nicht schlecht sein. Insofern überrascht es überhaupt nicht, dass letztendlich viele Philosophen sagen, dass unsere Moralvorstellungen, was richtig ist, von Gott kommt. Moral ist verankert letztendlich in Verantwortlichkeit gegenüber Gott. Und das ist eine ganz interessante Ausführung, weil das unter anderem auch wie so eine Art kleiner Gottesbeweis ist und ein Indiz dafür, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Ich habe euch einfach ein Zitat von einem Buch mitgebracht von Timothy Keller, Warum Gott, der schreibt Folgendes über Ethik. Wenn es keinen Gott gäbe, können wir nicht mehr sagen, dass die eine Handlung moralisch und die andere Handlung unmoralisch ist, sondern nur noch, ich mag das, beziehungsweise ich mag das nicht. Wenn das so ist, wenn es keinen Gott gibt, wer soll dann das Recht haben, seine subjektiv willkürlichen Gefühle zu Gesetzen zu machen? Sie mögen sagen, die Mehrheit hat das Recht, Gesetze zu machen. Aber wollen Sie im Ernst sagen, dass die Mehrheit das Recht hat, per Mehrheitsbeschluss eine Minderheit auszulöschen? Wenn Sie sagen, nein, das ist böse, sind Sie wieder da, wo wir am Anfang waren. Wer sagt das? Also Timothy Keller fragt einfach die Frage, ultimativ, wenn wir uns das zurückverfolgen, woher unsere Überzeugungen kommen, was richtig und was falsch ist, kommt man zu dem Punkt, wo man fragt, wer sagt das? Wer sagt es, dass es richtig ist, alte Menschen mit Respekt und Würde und Hilfsbereitschaft umzugehen? Wer sagt es? Können wir nicht einfach per Mehrheitsbeschluss entscheiden, dass wir, wenn uns die Alten nicht mehr gefallen und wenn sie uns einfach nur auf der Tasche liegen und zur Ökonomie unseres Staates nichts mehr dazu tun, dass wir sie einfach beseitigen? Wer sagt das, wie wir mit alten Menschen umgehen können? Im Endeffekt brauchen wir einen Gott. Wenn es keinen Gott gibt, sagt Timothy Keller, sind alle moralischen Aussagen absolut willkürlich, alle moralischen Wertungen rein subjektiv und persönlich. Und es gibt keinen moralischen Maßstab, an dem man die Gefühle und Werte eines Menschen beurteilen kann. Und dann zitiert er Arthur Leff, einen Philosophen, und der sagt, so wie die Dinge heute stehen, geht alles. Also wenn du dir vorstellst, dass es keinen Gott gibt, kannst du
alles, es gibt kein Gut und kein Böse mehr. Und dennoch, sagt Arthur Leff, es ist böse, Napalmbomben auf Kinder zu werfen. Es ist böse, die Armen verhungern zu lassen. Es ist verwerflich, Menschen wie Waren zu verkaufen. Es gibt so etwas und wir wissen das in unserem Gewissen. Unser Gewissen sagt, dass Moral nicht subjektiv ist. Unser Gewissen sagt es, dass wir alte Menschen achten, ehren, helfen und unterstützen sollen. Es ist nicht zur freien Wahl, zur Mehrheitsabstimmung. Und jetzt kommt man an die Frage: Wenn es so etwas wie das Böse gibt, dann lasst uns alle zusammen sagen, wer sagt das? Gott helfe uns. Wer sagt es, wenn wir uns die Frage fragen, woher kommt Moral, woher kommt unser Gewissen, dass es etwas gibt wie Gut und Böse, führt es uns automatisch zum allmächtigen Gott, der einen souveränen Standard gesetzt hat und uns gesagt hat, dem Menschen gesagt hat, was gut ist. Das haben wir natürlich, oder diese Idee, dass letztendlich Gott dafür verantwortlich ist, in das Gewissen der Menschheit geschrieben zu haben, was richtig und was falsch ist, haben wir seit der Antike, und ich habe euch jetzt einfach mal aus der christlichen Zeit den Kirchenvater Augustinus mitgebracht, der nicht zur Antike gehört oder nicht direkt da rein, aber der hat das auf so eine wunderbare Art und Weise gesagt. Er hat gesagt, du hast uns für dich selbst erschaffen. Das heißt, mit der Schöpfung kommt innewohnend in den Menschen ein Zielgerichtetsein hinein. Gott hat uns nicht geschaffen, uns überlassen, dass wir jetzt selber entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Mit seiner Schöpfung hat er uns auf sich, den Schöpfer, ausgerichtet und wir leben für ihn, wir gehören ihm, wir kommen da überhaupt nicht mehr drum herum. So wie es auch Psalm 100 sagt, wisse, dass der Herr Gott ist. Er hat uns geschaffen, und wir gehören ihm. Das heißt, mit der Schöpfung gehören wir automatisch, ob du an Gott glaubst oder ob du an Gott nicht glaubst, die Tatsache, dass du sein Geschöpf bist, damit gehörst du ihm. Und wir haben unsere Verpflichtung, uns seinem Willen und seinem guten Charakter entsprechend ethisch, moralisch verhalten. Hatte ich eigentlich eine Folie über das Grundgesetz finde es aber gerade nicht, aber dann lese ich es euch einfach vor. Auch dies sagt zum Beispiel das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, da heißt es in der Präambel, weiß nicht, wer von euch das Grundgesetz kennt, aber es ist ein sehr gutes, da heißt es hier gleich am Anfang: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden und der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also gleich am Anfang steht bei uns im Grundgesetz, und das ist was Tolles, was Nobles, können wir dankbar sein, dass wir als Menschen ethisch und moralisch Gott verpflichtet sind. Weil wenn wir Gott nicht hätten, gäbe es keine Ethik, gäbe es keine Moral. Und wir würden in einer furchtbaren Anarchie leben. Diese Moral, diese Vorstellung von dem, was richtig und was gut ist, die das Leben überhaupt lebenswert macht, kommt auf verschiedene Art und Weisen zu. Und natürlich wissen wir aus Römer Kapitel 2, dass Moral ins Herz geschrieben ist. Das heißt, man wächst als Mensch auf und man hat innewissend als Mensch schon ein Gewissen. Wir wissen, was richtig und was gut ist. Natürlich können wir unser Gewissen verdrängen. Wir können aufgrund von unseren eigenen egoistischen Wünschen das wegwischen und sagen, ich will es nicht. Aber jeder Mensch lebt mit einem innewohnenden Gesetz, wo die Menschen wissen, was richtig und was gut ist. Natürlich kommt ganz konkret die Offenbarung, wie Gott ist und was er will und wie wir moralisch leben wollen, durch die direkte Offenbarung im Wort Gottes. Das heißt, es ist ein Zwischenspiel zwischen unserem Gewissen, was wir natürlich mit uns prägen, aber was natürlich oder mit uns tragen und was geprägt werden soll durch das Wort Gottes und vor allen Dingen in die Gesellschaft, und das ist ganz interessant, in die Gesellschaft. Die Gesellschaft oder das Gewissen der Gesellschaft wird geprägt durch gottesfürchtige Menschen. Das ist das übrigens auch, was Jesus gesagt hat, als wir sind jetzt mit der Bergpredigt fertig, als er gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Welt. Wir brauchen von unserer Gesellschaft, von der deutschen Gesellschaft nicht erwarten, dass sie gottesfürchtig, moralisch, ethisch gute Entscheidungen treffen, wenn das Gewissen der Nation nicht funktioniert. Und nun Überraschung, Überraschung, das Wissen der Nation sind Christen, die an Gott glauben und auch manchmal einfach dafür einstehen und den Mund aufmachen und sagen, das ist richtig und das ist falsch, mit guten Argumenten. Wir kommen als nächstes zu der Frage, was der Mensch überhaupt ist. Weil wenn wir gute moralische Entscheidungen treffen wollen, müssen wir auf der einen Seite Gott kennen, auf der anderen Seite müssen wir wissen, wer wir sind in unserem Sein, in unserem Make-up. Und das ist, wir wissen natürlich eine dieser ja, sehr bekannten Bibelstellen im 1. Mose, Kapitel 1, als Gott den Menschen geschaffen hat, spricht er und sagt, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, etc., etc. Nach dem Bild Gottes schuf er sie im Vers 27, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Das heißt, wir sind als Mann und als Frau in unserer hauptsächlichsten Identität, wenn es die moralischen Fragen, ethischen Fragen angeht, als allererstes im Ebenbild Gottes. Das heißt, du als Mensch, du als Mann oder als Frau oder als Jugendlicher repräsentierst Gott auf dieser Welt. Und das Interessante ist, dass selbst nach dem Fall, selbst nachdem der Mensch von Gott abfällt, selbst nachdem der Mensch moralisch verderblich ist und kein akkurates Bild mehr davon abgibt, wer Gott ist, sagt der 1. Mose im Kapitel 9, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen geschaffen. Das heißt, auch nachdem der Mensch korrupt ist, trägt er trotzdem in sich das Bild Gottes. Wir sind Repräsentanten Gottes auf dieser Welt. Und deshalb kommt dieses noahische Gesetz, wenn ein Mensch einen anderen Menschen umbringt, dann hat der Mörder auch kein Lebensrecht mehr, aufgrund dessen, dass er auf höchst kriminelle Art und Weise gehandelt hat und nicht einfach nur irgendjemanden umgebracht hat, sondern ein Ebenbild Gottes, einen Repräsentanten Gottes auf der Erde. Das heißt, wir haben in uns, völlig unabhängig von unseren Fähigkeiten, völlig unabhängig von unserer sozialen Stellung, einen innewohnenden Wert, der durch nichts verbessert, der nicht weniger oder mehr Wert gemacht werden kann, einfach nur, wer du bist. Und wenn du nichts mehr kannst, als einfach nur im Sessel zu sitzen und zu atmen und zu essen und zu trinken, es unterscheidet dich nicht vom Top-Manager, es unterscheidet dich nicht vom Fußballstar, es unterscheidet dich nicht vom Star-Prediger. Wir sind alle auf einer Ebene und wir haben in uns, einfach nur wer wir sind, einen unwahrscheinlich innewohnenden Wert. Und wir müssen diesen innewohnenden Wert, den wir als Menschen haben, erkennen, um auf eine akkurate Art und Weise miteinander umzugehen. Ich bin manchmal sehr froh, dass ich zur meisten Zeit meine Fenster zugehabt, wenn ich Auto fahre. Ja? Und ich bin dann immer selber überführt, weil so wie ich zumindest im Stillen meines Lenkrades über andere Autofahrer schimpfe oder lästige, ja, gebührt einfach nicht die Art und Weise, wie man mit anderen Ebenbildern Gottes umgeht. Also meine Frau und meine Kinder haben inzwischen einen sehr beruhigenden Einfluss auf mich genommen. Es ist schon wesentlich besser. Es ist auch schon vorgekommen, dass wenn ich einfach nur so ein bisschen ungeduldig hinter irgendjemanden hergefahren bin und nichts gesagt habe, mein Sohn, der 2, 3 Jahre alt war, hinten zu mir gesagt hat, Papa, ist das schon wieder ein alter Opa? Ja, so, also Kinder sind durchaus sensibel, auch wie man sich innerlich fühlt, auch wenn man nichts sagt. Ja. Aber wir müssen uns einfach bedenken, auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, auf die Art und Weise, wie wir die Verkäuferin im Laden behandeln. Wir gehen mit einem Ebenbild Gottes, wir gehen mit einem Repräsentanten Gottes um. Und das zu wissen, wird uns über viele ethische Fragen ganz wichtig entscheiden und wird unsere Werte richtig setzen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen und wichtigen Wert. Wir werden also in den nächsten 4 Wochen uns so ein bisschen auf Familienethik konzentrieren, uns darauf konzentrieren, was Mann und Frau sind, was eine Familie ist, was Kinder sind und uns dann auch übers Altern, über Behinderungen uns unterhalten. Aber heute kommen wir sozusagen als zweiter Teil der Predigt ganz zum Anfang vom menschlichen Leben und wir fragen uns die ganz wichtige Frage,
Ab wann ist der Mensch ein Mensch? Weil hier müssen wir eine unwahrscheinlich wichtige moralische Frage beantworten. Weil aus allen Leben- oder Todsituationen, die es gibt in Deutschland, ist Abtreibung die dramatischste. Denn sie fordert die meisten Todesopfer in Deutschland. Ich wusste seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass Abtreibung in Deutschland straffrei ist und dass es keine oder dass es Frauen gibt, die abtreiben. Man muss da auch nicht nur auf die Frauen einhämmern, sondern da sind die Männer mit den Frauen gleichermaßen schuld. Viele Frauen lassen sich ja auch ihr ungeborenes Kind wegmachen, aufgrund dessen, dass Druck des Freundes oder der Familie da ist. Aber ich habe dann die Zahlen nochmal gelesen und ich war plötzlich auf eine völlig neue Art und Weise schockiert. Und jetzt pass mal auf, was interessant ist. In Deutschland werden, da habe ich euch auch irgendwo hier mitgebracht, 678.000 Kinder pro Jahr, danke, da ist es, 678.000 Kinder pro Jahr geboren. 678.000. Und pro Jahr 110.400 Kinder umgebracht. Jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Jedes achte Kind in Deutschland stirbt. Jedes achte Kind. Und das bei absoluter Kindernot. Das bei so einer großen Kindernot, dass die Regierung nicht mehr weiß, wie in der Zukunft das soziale Gefüge aufrecht gehalten werden soll, wie die Ökonomie funktionieren soll, wer für die Alten sorgen soll. In dieser Zeit, wo wir sowieso einen Notstand haben, wo die Geburtenrate bei 1,2 oder 1,3 liegt, das heißt, wo 10 Großmütter nur noch 6 Enkelkinder kennen und nur noch 3,4 oder so Urenkel. Das heißt, wo wir dramatisch abnehmen, schon da merken wir, dass irgendetwas ungesund ist in unserer Gesellschaft. In dieser Situation töten wir auch noch jedes achte Kind im Mutterleib. So, jetzt habe ich nochmal so die Schlussfolgerung, meine moralische Wertung schon hineingelegt, aber das macht nichts. Ich werde heute kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber wir werden trotzdem versuchen, die Frage nach, ab wann ist Leben Leben und was sind gute Argumente, dass man ungeborenes Leben schützen sollte und wir eine Schutzpflicht für dieses Leben haben, mit guten Argumenten durchgehen. Und ich habe deshalb, um aus der medizinischen Sicht so ein bisschen was zu hören, meinen Hausarzt Sebastian Tuwe, übrigens ein ganz fantastischer Hausarzt, eingeladen. Und jetzt brauchen wir das Mikrofon, lieber Sebastian. Und ich möchte einfach, weil du dich viel besser auskennst in diesem Bereich, als ich dir als Arzt diese Frage stellen, gibt es denn überhaupt medizinische Hinweise, wann menschliches Leben beginnt? Also es ist ja oftmals die Argumentation, wir wissen das gar nicht, wann das Leben losgeht, oder ein Mensch ist ein Mensch, indem er sozusagen zur Welt kommt, indem er unabhängig ist. Wie ist denn das aus medizinischer Sicht? Ab wann ist menschliches Leben menschliches Leben?
Ja, vielen Dank, Dirk. Ja, als Arzt sollte ich natürlich, also ist meine Aufgabe, ihr Leben zu schützen, und ich sollte schon Auskunft darüber geben können, wann Leben beginnt. Und also die Frage, die du stellst, ab wann also menschliches Leben beginnt, impliziert eine Annahme, dass es vielleicht so eine Art wie Vorstufe von menschlichem Leben gibt, die noch nicht so ganz Mensch ist. Irgendwas so vielleicht zwischen 0 bis 99,99%. Und dann kommt so dieser magische Augenblick, wham, dann ist es auf einmal Mensch. Vorher nicht. Und das ist halt eine ganz interessante Annahme erstmal. Und wir hatten jetzt über Gefühl, über Ethik und Moral gesprochen, über Theologie, und man kann Leben natürlich auch wissenschaftlich auf den Prüfstand stellen, und da können wir schon mal eine Folie weitergehen. Und sehr schön. Ja, also der Mensch hat Lebensphasen, und wir können gern Folgendes tun: Wir gehen die Lebensphasen rückwärts. Wir beginnen beim erwachsenen Menschen, zum Kind, zum Neugeborenen, und dann nehmen wir noch zwei Stufen des ungeborenen Lebens. Ja, Dirk, es würde schneller gehen, sozusagen, wenn wir Anschauungsmaterial hätten, wir würden dich mal als Erwachsenen nehmen und würden dich mal auf den Prüfstand stellen. Also fühlst du dich denn als vollwertiges und menschliches Leben, Dirk?
Ja, also ich fühle mich quicklebendig, ja. Also ich hatte auch meinen Kaffee, also ist richtig, und vor allen Dingen auf der Bühne zu stehen, merkst du ja auch, ne? Okay. Man fühlt sich plötzlich nicht mehr so schläfrig wie unten, gell?
Das ist richtig. Das aktiviert so ein bisschen.
Genau.
Naja. Das ist jetzt so ein Gefühl bei dir, ne?
Ja.
Und was macht das so, wenn dein Hausarzt das mal so in Frage stellt, ob du es vielleicht gar nicht bist? Vielleicht bist du ja gar nicht schützenswertes Leben. Also wenn du zu mir in die Sprechstunde kommst, dann sage ich, Dirk, ich muss gar nicht erleben.
Ja, genau.
Der Nächste bitte.
Ich würde mir einen anderen Hausarzt suchen.
Also, ich habe genug Patienten.
Okay.
Also. Definition des Lebens, 7. Klasse. Ich hoffe, ihr habt da alle aufgepasst im Biologieunterricht. Ansonsten, wir soll jetzt nicht trocken werden und langweilig, sondern wir gehen das jetzt praktisch am Dirk durch.
Okay.
Lieber Dirk, als menschliches Lebewesen, also Lebewesen, ist falsch geschrieben, hast du einen Energie- und Stoffwechsel. Also Essen und Trinken schmeckt, Stuhlgang, Wasser lassen auch. Keine Details bitte.
Es ging heute früh alles wunderbar. Ja.
Das ist schön.
Aber wir müssen aufpassen, was du mir für Fragen stellst, was ich heute alles früh schon gemacht habe.
Ja, du wirkst ja meistens, meistens wirkst du organisiert. Also die Folien waren, also es fehlt heute eine, ne? Bei mir auch. Ich habe die noch nachher, also aber das nachher. Genau. Und hier steht was von Homöostase. Also jetzt ist ja heiß, du schwitzt, dann trinkst mehr Wasser und sowas. Also das kannst du alles, ne?
Ja, funktioniert. Also es war wenig Wasser da, aber...
Du hattest über deine Reizbarkeit gesprochen im Straßenverkehr. Also du reagierst auf deine Umwelt, besonders also auch auf Leute, die nicht so fahren, wie du das willst, ne?
Ja, ich reagiere recht gut, denke ich, ja.
Gut, hier steht Fortpflanzung. Du hattest über Kinder... Ja, ich kenne ja deine Kinder, ne? Genau.
Kinder, also, ja, aber klappt. Ob das nur heute früh war oder nicht, da können wir übergehen, ja, so.
Also Fortpflanzen klappt.
Ja, klappt.
Sehen denn deine Kinder irgendwie aus wie du? Also was? Also so heller Hauttyp so ein bisschen, zwei Arme, zwei Beine, also Vererbung...
Also ich habe keinen Zweifel, dass meine Kinder sind.
Das ist gut. Okay, gut. Wir wollen das jetzt auch nicht in Frage stellen. Und was ist mit Wachstum? Also bist du letztens halt mal 2-3 Zentimeter größer geworden, deine Arme, deine Hände, deine inneren Organe, wachsen die noch? Oder
nee, leider
was
nicht.
So bei
also
dir?
Ich wollte also immer eigentlich 1,80 sein. Ich versuche das auch verzweifelt die letzten ungefähr 25 Jahre, aber es wird nicht mehr.
Tja, Dirk. Dann habe ich als dein Hausarzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Ja.
Was zuerst?
Was ist denn so? Was macht man so als Hausarzt? Macht man zuerst die gute oder zuerst die schlechte?
Man sagt eigentlich immer erst die schlechte und will denjenigen dann mit einer guten Nachricht nach Hause
schicken. Okay, dann machen wir zuerst
auch wenn alles furchtbar ist.
Machen wir zuerst die schlechte, ja.
Also Dirk, du bist wirklich nicht mehr in der Wachstumsphase. Es ist vorbei.
Ja.
Und jeden Tag, wo du ins Bett gehst und wieder aufstehst, werden alle deine inneren Organe, du selbst, älter. Also die kommen nicht mehr nach, die Zellen mit der Reproduktion. Deine Gehirnzellen werden weniger. Deine Sinneszellen in dem Auge, im Ohr nehmen ab, du bist schwerhörig, deine Augenkraft nimmt ab. Du kannst immer weniger auf Außenreize reagieren, auch im Straßenverkehr. Vielleicht darfst du irgendwann nicht mehr Auto fahren. Zum Thema Fortpflanzung, wer weiß, wie lange das noch geht. Also es wird wirklich alles abnehmen bei dir. Und ich frage wirklich, bist du jetzt noch 100% Mensch, wenn du gar nicht mehr wächst? Und wenn du dich schon nicht mehr fortpflanzen kannst oder vielleicht einen grauen Star bekommst oder ein Hörgerät? Wie viel Prozent Mensch? Du musst es nicht, also, genau. Also, und es gab ja auch eine gute Nachricht, ne? Also, das war jetzt, also.
Also, sozusagen nach hausärztlicher Diagnose bin ich kein vollwertiger Mensch mehr.
Nach der naturwissenschaftlichen. Und die gute Nachricht ist, aus hausärztlicher Sicht findest du dich in einem guten, altersentsprechenden Allgemeinzustand. Okay. Und die zweite gute Nachricht ist, dass ich dich auch sehr persönlich schätze.
Okay, danke schön, Sebastian.
Okay, wir waren jetzt bei der Entwicklungsstufe des Erwachsenen. Jetzt wollen wir mal zum Kindern übergehen. Dazu wäre die nächste Folie, zweckdienlich. Ja, okay. Also Dirk, du hast ja Kinder. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie lebendig sind die so? Also heute früh, Stichtag heute.
Also das ist wirklich lebendiger als ich.
Mhm. Lebendiger?
Ja, also bis vielleicht früh oder so beim Aufstehen, aber im Allgemeinen.
Das ist so dein Gefühl. Ne? So stellen wir es wieder auf den Prüfstand der Wissenschaft. Ja. Es gibt da harte Definitionen. Ne? Genau, die müssen auch deine Kinder erfüllen, um vollwertiges Leben zu sein.
Okay.
Deine Kinder können was du nicht kannst. Was können deine Kinder, was du nicht kannst?
Sie können wachsen.
Sehr schön, genau. Aber sie können auch
eigentlich... Ich höre meinen Hausarzt gut zu.
Sie können auch was nicht, was du aber schon kannst. Nämlich sich fortpflanzen. Das ist auch ganz gut so, weil sonst wäre die Bude bald voll sozusagen.
Das müsste ich mir nennen.
Stell dir vor, die würden sich da identisch replizieren. Ne? Wham, also du wachst auch morgens auf und hast auf einmal vier Kinder. Oder
richtig,
acht,
oder nee, genau. Das schaffen wir mal nach einer Weile.
Genau. Ne? Ich habe hier als Beispiel auch ein Anschauungsmaterial, weil jetzt hier kein Kind auf der Bühne ist, Fotos von meinen Kindern. Also links ist Benjamin im roten T-Shirt, sein zweijähriger Zwillingsbruder Leonard ist daneben und dann also auch meine Frau Lydia. So, es fallen also wirklich auf, also es gibt Unterschiede zwischen Kindern. Kinder können einige Sachen sogar besser als wir Erwachsenen, nicht nur wachsen. Also sie können zum Beispiel besser Memory spielen, sie lernen Sprachen fließend, ohne Vokabelbuch und Grammatik innerhalb von 3 Jahren, auch mehrere Sprachen gleichzeitig. Sie können zum Beispiel auch besser Entenfedern sammeln. Das sieht man hier in dem Bild. Sozusagen der Benjamin hat es gewonnen, haushoch. Lydia, meine Frau, also keine einzige Feder. Ne? Also das heißt, da gibt es Unterschiede. Kinder sind irgendwie andere Menschen als wir Erwachsene. Ne? Das sind nicht kleine Erwachsene, es sind andere Menschen. Aber sind sie denn vollwertig, wenn sie sich nicht fortpflanzen können? Also sie fallen eigentlich aus den Kriterien gerade so ein bisschen raus. Und ich will die Frage jetzt auch gar nicht so beantworten, weil ich Allgemeinarzt bin und ich bleibe im Allgemeinen. Die Frage muss jetzt irgendwie, naja. So, wenn ihr euch den Benjamin gemerkt habt, so sah der aus nach seiner Geburt. Hast du das Gefühl, Dirk, als deine Kinder, also als du deinen Sohn nach der Geburt zum ersten Mal im Arm hattest, wie war das für dich? Hattest du den Eindruck, ein vollwertiges menschliches Lebewesen in deinem Arm zu tragen? Schützenswert?
Ja, 100%. Also das Interessante ist, vielleicht, man hat das nie gedacht als Eltern, aber dieser junge Mensch ist da und man ist bereit, sein Leben zu geben für das Leben. Das ist wirklich so. Es ist was ganz Eigenartiges. Setzt eine Emotion frei, man sieht das, man möchte alles geben für die Kinder.
Also meine Emotion war, dass ich einen riesen Schreck hatte, weil der Benjamin kam 2 Monate zu früh, hatte eine straffe Nabelschnurumschlinge, hatte keine Lebenszeichen bei Geburt. Er war in seinem, das ist links dargestellt, nee, rechts, Entschuldigung, nee, von euch aus links. Oh, genau. Ja, der ist an eine Beatmungsmaschine angeschlossen worden, er ist in ein Wärmbett gelegt worden, er konnte nicht auf Reize reagieren. Also es sind gleich 3 Sachen, die er nicht konnte. Also diese Homöostase, was da angesprochen wurde, er war quasi in seinem Leben abhängig von der Maschine. Ist das Leben? Ich stand davor und hatte einfach nur so einen Schreck. Ich hatte ihn dann auch für ihn gebetet und gesegnet, aber als ich rausging, dachte ich so, naja, 2 Wochen später ist er hier auf dem Schoß von der Lydia und er zeigt ihr mehr Lebenszeichen als zu seiner Geburt. Keine Beatmungsmaschine, kein Wärmebett, trinken geht aber auch noch nicht. Der Schnuller ist viel zu groß, der Muskeltonus zu wenig. Also auf einer Skala von 0 bis 100, wo ist er da jetzt? 30% Leben? Auch die Frage will ich nicht beantworten. Ich bin Allgemeinarzt.
Okay.
Nächstes Foto. Ja, lieber Dirk, deine Kinder haben die Signale an die Außenwelt gesendet. Also, sag ich mal, wir sind jetzt hier so im späten Schwangerschaftsdrittel. Hast du da manchmal so einen Bauch auf der Hand auf den Bauch von der Nadja gelegt und
ja.
Zack,
genau.
So einen Tritt bekommen. Genau. Was der Tritt bedeutet, weiß man nicht.
Genau. Genau.
Aber ja, was das Foto bedeuten wird, das ist wiederum Benjamin. Benjamin vor der Geburt. Man sieht auf der von euch linken Seite den Kopf mit allen Sinnesorganen. Man sieht auch das Bein auf der linken Seite und damit hat er auch meine Frau Lydia öfters mal einen heftigen Tritt versetzt und zwar auf bestimmte Außenreize, zum Beispiel bei Peter und der Wolf, wenn der Wolf kam, dann gab es einen Tritt.
Ja. Oh, krass.
Oder wenn ich mal kam. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet.
Ja, ja.
Wir haben ihn gefragt, er konnte sich nicht erinnern. Genau. Also es ist eine sehr hochgradige Eigenschaft des Lebens, erstmal physikalische Reize aufzunehmen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Sehr hochgradig. Allerdings, viele Eigenschaften des Lebens sind natürlich auch nicht erfüllt. Ne? Also natürlich kann er sich auch nicht fortpflanzen erstmal. Homöostase, naja, der ist ganz auf seine Mutter angewiesen. Ne? Aber was verarbeitet er alles für Reize? Er kennt die Stimme seiner Mutter, den Herzschlag seiner Mutter, die Atmung, das Hin- und Herschaukeln von links nach rechts. An all das erinnert er sich nach der Geburt. Warum wollen Kinder hochgenommen werden, geschaukelt werden? Ich sehe es gerade dort hinten. Da ist ein kleines Baby und es wird geschaukelt. Die Mama spricht mit ihm. Warum? Das ist das, was dieses Baby sein ganzes Leben lang kannte. Und das will es nach der Geburt haben. Es ist Sicherheit für ihn. Ja, es dachte, die ganze Welt besteht aus dem Uterus. Und dann ist da auf einmal alles Mögliche. Also, was will es haben? Sicherheit. Ja. Und es hat sich das gemerkt. Es hat es mit seinen Sinnesorganen wahrgenommen. Es hat sich das gemerkt. Deswegen sucht es diese Sicherheit. Auch nach der Geburt.
Ja, toll.
Naja, wir kommen mal zum letzten. So, man mag es jetzt nicht glauben, aber das ist auch Benjamin. Und zwar ist das ein paar Wochen sozusagen nach dem Stadium der befruchteten Eizelle. Und was wir hier sehen, ich sage mal erstmal, was wir nicht sehen. Also wir sehen hier keinen toten Zellklumpen und auch nicht irgendwas Unorganisiertes. Also das hier ist eigentlich das Wunder des Lebens. Aus einer mikroskopisch kleinen Zelle sind Millionen von Zellen geworden. Millionen. Da kannst du dir vorstellen, das Millionenfache deines Gewichts zu erreichen?
Nee, besser nicht.
Nee, gut. Ja, die Halle würde vielleicht nicht ausreichen, genau. Also der hat was geschafft in puncto Wachstum, was ja also eine Eigenschaft des Lebens ist, was keiner von uns kann. Und da passiert was. Da sind Zellen am Arbeiten die ganze Zeit. Die differenzieren sich, die nehmen so langsam ihre Funktion auf, die kommunizieren miteinander über so Zell-Zell-Verbindungen und Zytokine. Das ist alles nicht so ganz wissenschaftlich verstanden. Und dann formen die Organe. Die Organe formen den Organismus. Der Organismus ist menschlich. Das Herz schlägt, das Gehirn ist da. Die Sinnesorgane sind angelegt, können natürlich erst immer rudimentär arbeiten, aber es sind drei Lebenszeichen sicher erfüllt. Wachstum, Stoffwechsel und auch Reizverarbeitung. Also ganz erstaunlich, ein Miniaturmensch, 5 cm mit allem, was wir auch haben, in dieser Phase. Und jetzt gucken wir uns ihn genauer an. Ich finde, er sieht befremdlich aus. Er hat so kleine Schwimmflügel und kleine Stummelfortsätze an den Beinen. Sieht so ein Mensch aus? Wir haben auch so ausgesehen. Kannst du dir vorstellen, Dirk, mit kleinen Schwimmflügeln und Stummelfortsätzen durch den Uterus deiner Mutter geschossen zu sein, an der Nabelflur? Und all das, das haben wir mal gemacht. Und warum hat Gott dem Embryo so eine Schwimmflügelchen gegeben und keine Hände? Naja, der ist in der Flüssigkeit. Der muss ja nichts greifen. Ne? Der Embryo mag sich vielleicht denken, Mensch, Gott, gib mir Hände. Aber nein, Gott sagt Schwimmflügel. Ja, und jetzt könnt ihr alle mal ein Gedankenexperiment machen. Versucht euch an euer Alter zu erinnern. Habt ihr es? Dann nochmal 6 Monate dazu. So habt ihr ausgesehen. Nicht genau so, aber fast so. So. Und jetzt schließt sich also der Kreis. Wir haben alle Lebensphasen durchschritten. Ja. Vom Embryo bis zum Erwachsenen. Naturwissenschaftlich gesehen erfüllen wir zu keinem Zeitpunkt, Stichtag, genau der Zeitpunkt, alle Merkmale des Lebens. Ja, es gibt Merkmale des Lebens, die nehmen über unseren natürlichen Zyklus von befruchteter Eizelle bis zum alten Menschen ab, zum Beispiel Wachstum. Die Sinnesreizverarbeitung nimmt erstmal zu und dann wieder ab im Alter. Und es ist nie alles beisammen. Aber, und das ist das Entscheidende, zu jedem Zeitpunkt sind sichere Zeichen des Lebens absolut nachzuweisen. Das heißt, auf die Frage, wann beginnt menschliches Leben? Aus meiner Sicht ist menschliches Leben natürlich immer menschliches Leben, weil es Lebenszeichen zeigt. Wenn es keine Lebenszeichen zeigt, dann ist es tot. Dann muss ich es als Arzt nicht schützen. Ja. Wenn es Lebenszeichen zeigt, ist es schützenswert, weil es ist menschliches Leben. Und der letzte Punkt ist die Einzigartigkeit. Du, Dirk Müller, bist kein unsortierter Zellhaufen.
Vielen Dank.
Du bist ein hochorganisierter und differenzierter und sympathischer Mensch. Und der entscheidende Punkt ist, warum du wertvoll bist. Du bist einzigartig. Es wird in der ganzen Geschichte der Menschheit nie wieder einen Dirk Müller geben. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank. Ja.
Ein Punkt noch. Und dir, lieber Embryo, mit Namen Benjamin Tuwe, spreche ich zu. Du bist menschliches Leben. Du bist einzigartig. Es wird nie wieder in der Geschichte der ganzen Menschheit dich geben. Wie schön, dass es dich gibt. Wir freuen uns auf dich.
Amen. Amen. Danke, Sebastian. Es ist wirklich so, dass wenn wir uns dieses Bild angucken, bekommen wir plötzlich Sympathie. Wir bekommen Sympathie für menschliches Leben, was sonst nicht gesehen wird. Und ich habe mich mit Sebastian vorher unterhalten und wir haben uns so im Privaten uns gefragt, warum werden in Deutschland oder weltweit Gesetze gemacht, wie sie gemacht werden? Warum bekommt dieser Mensch, der so einmalig ist, den es so nie wieder geben wird, warum bekommt er keinen besonderen Schutz? Und das Erstaunliche ist einfach, dass in der Politik Entscheidungen und Gesetze gemacht werden für diejenigen, die ihre Stimme erheben, für diejenigen, die Lobbyarbeit leisten. Und das ist das Traurige in Deutschland, dass einfach zu wenig Lobbyarbeit gibt für diesen jungen, bedürftigen Menschen, der sich nicht wehren kann und der noch keine Stimme hat, aber deshalb nicht minderwertig ist als du oder ich. Wenn wir uns die Frage anschauen, oder wenn wir uns die Frage angucken, ob eine Abtreibung moralisch richtig oder moralisch falsch ist, lässt sich das letztendlich auf eine Frage des Status des Ungeborenen konzentrieren. Nämlich, ist der Ungeborene Teil des Körpers der Mutter oder ist der Embryo eine eigenständige, wenn auch nicht unabhängige menschliche Person? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Denn was passiert ist, natürlich hat der Mensch oder diese Frau im Besonderen ein Selbstbestimmungsrecht. Das heißt, eine Frau hat ein Recht, mit ihrem Körper zu machen, das, was sie mit ihrem Körper machen will. Will sie abnehmen, darf sie abnehmen. Möchte sie zunehmen, darf sie zunehmen. Aber in dem Augenblick, wo etwas in ihr wohnt und dann die Frage gestellt werden muss, ist das Teil von ihrem Körper oder ist es eine eigenständige Persönlichkeit, gibt es einen Interessenkonflikt. Und der Interessenkonflikt wird in allen anderen Bereichen in der Gesellschaft so gelöst. Nämlich, wenn der Embryo nun eine Erweiterung des Körpers der Mutter ist, dann ist die Abtreibung ethisch so harmlos wie eine Blinddarmoperation. Ist der Embryo ein Mensch, wenn auch ein Abhängiger und in Entwicklung befindlicher, dann gilt ein ganz anderes Recht, und zwar, Rainer Erlinger hat das so schön gesagt, das Recht, meine Faust zu schwingen, endet dort, wo die Nase des Nächsten anfängt. Das heißt, wir haben wenn es um eine Schwangerschaft geht, haben wir einen Interessenkonflikt. Natürlich hat die Mutter ein Interesse, ein selbstberechtigtes Interesse, ein autonomes Recht, ihren eigenen Körper zu erleben. Wenn aber das Kind tatsächlich ein Kind ist, hat das Kind auch ein Recht, und zwar das Recht zu leben. Und in allen anderen Bereichen der Gesellschaft entscheiden wir immer, dass Lebensrecht größer ist als Selbstbestimmungsrecht. Das heißt, es gibt in Dresden unwahrscheinlich viele 30er-Zonen. Viel zu viel für meinen Bedarf. Aber ich habe ein Verständnis dafür. Die sind nicht dazu da, um mich zu ärgern, sondern die sind dazu da, um Leben zu schützen. Und ich kann nicht mit meinem Schild dastehen und sagen, mein Auto, meine Straße. Sondern in dem Augenblick, auch wenn ich durchaus das Recht habe, mal schnell zu fahren, kann ich es nicht an dieser Stelle, weil hier es Lebensrechte gibt von Schulkindern, von Omis, die zum Einkaufen gehen, etc., etc. Und in dem Augenblick muss sich mein Selbstbestimmungsrecht dem persönlichen oder dem Lebensrecht des anderen unterordnen. Und ich denke, so ist es auch, wenn es um die Frage der Abtreibung geht. Ich habe euch einfach nur jetzt so fast ein bisschen so zum Schluss ein paar biblische Indizien dafür mitgebracht, dass ungeborene Menschen sind. Also Sebastian hat das so ein bisschen die Frage für uns hergestellt aus medizinischer Sicht. Aus biblischer Sicht ist das Folgendes interessant. Ungeborene werden Kinder in der Bibel genannt. Dasselbe Wort, was man für Säuglinge, also Säuglinge, die geboren sind, wo keiner sagt, dass das kein Mensch ist, verwendet für Kinder und sogar manchmal junge Erwachsene. Sie werden zum Beispiel bei Lukas 1,41, also bei Jesus, der in der Geburt ist, als Kind bezeichnet. Nicht als Zellhaufen, sondern tatsächlich als Kind. Das Leben des Ungeborenen wird mit demselben Recht geschützt wie das Leben eines Erwachsenen. Hier haben wir eine ganz interessante Bibelstelle aus 2. Mose, Kapitel 21, und ich habe euch den Text hier nochmal mitgebracht. Da heißt es, wenn Männer sich raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr Kind vorzeitig zur Welt kommt, aber kein Schaden bei Mutter oder Kind entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden. Falls aber ein Schaden bei Mutter oder Kind entsteht, sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, die Idee hier ist, dass hier wird in der Bibel ungeborenes Leben geschützt. Mit derselben Art und Weise, wie geborenes Leben geschützt wird. Wenn dem Kind nach einer Schlägerei in der Gegenwart einer Schwangeren, die einen Schlag abkriegt, wenn diesem Kind das frühzeitig geboren wird, etwas passiert, dann spricht die Bibel recht und sagt nicht einfach, ja, das war noch nichts, das war ja einfach noch gar nicht so wild, das hat er noch nie geatmet, sondern die Bibel spricht diesen Menschen Persönlichkeitsrechte zu und sagt, diese Person, die zwar ungeboren ist, hat dasselbe Recht wie du und ich, die wir atmen und sonst viele andere Dinge können, die ein Ungeborener nicht kann. So nur, das ist nicht vollständig, aber so als letztes, Ungeborene werden in der Bibel mit persönlichen Pronomen wie Menschen angesprochen. Sie sind von Gott gekannt und als Persönlichkeit beschrieben. Also David sagt es im Psalm 139 auf so eine wunderbare Art und Weise, du hast mich im Mutterleib auf eine wunderbare und fantastische Art und Weise geschaffen. Er sagt nicht, du hast meinen Anfang, ohne dass ich da war, oder meine Vorstufe irgendwie gesegnet, sondern er hat gesagt, du hast mich geschaffen, als ich noch im Leib meiner Mutter war. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, und ich glaube, die Indizien dafür sind klar, dass selbst ungeborenes Leben, menschliches Leben ist, wem geben wir mehr Recht? Wer die Nachrichten verfolgt hat in der letzten Zeit, wird mit Erschrecken gesehen haben, auf welche Art und Weise die Nachrichten berichtet haben. Die Entscheidung an sich ist schon traurig, aber wie man darüber berichtet hat in den Medien ist noch trauriger. Man hat also das Referendum in Irland, was zugunsten von Abtreibungsrecht ausgegangen ist, zum Beispiel, ich habe euch einfach nur mal eine Nachrichtenseite mitgebracht, als Irland hat sich für die Menschlichkeit entschieden, deklariert. Und das ist ein Indiz für mich, wenn man nur noch Rhetorik anwendet und wenn man keine guten Argumente mehr hat und das Umbringen von Menschen als menschlich bezeichnet, dann muss ich sagen, wie verführt sind wir Menschen, dass wir so unseren Verstand verloren haben. Ich kann es kaum nachvollziehen, wie wir mal späteren Generationen, die durchaus wieder mal die Kurve kriegen und zu gesundem Menschenverstand kommen, wie wir ihnen erklären sollen, dass wir uns selbst vernichtet haben oder dass wir uns selbst umgebracht haben, indem wir die Unschuldigsten unserer Gesellschaft, die Bedürftigsten unserer Gesellschaft einfach getötet haben. Ja. Nur, dass ein Baby sich nicht wehren kann, ist kein Argument dafür, dass man ihm etwas zuleide tun kann, sondern ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Es macht die kriminelle Handlung umso schwerer oder umso schwerwiegender. Nun wird oft argumentiert, vielleicht geht ein bisschen die Zeit weg, natürlich gibt es Argumente, die für die Abtreibung stehen. Unter anderem hat, und das fand ich ganz interessant, der vorherige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, irgendwann mal gesagt, dass es über seine Gehaltsvorstellungen geht, zu entscheiden, wann Leben existiert und wann Leben nicht existiert. Und dafür hat er sich für ein Abtreibungsrecht in Amerika ausgesprochen. Und ich denke aber, dass die Logik des Argumentes vollkommen falsch ist. Natürlich kann er sagen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich nicht weiß, ob es Leben ist, ja, dann ist es auch über die Höhe meines Gehaltscheckes zu entscheiden, dass es kein Leben ist. Das heißt, derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ob das Leben ist, meistens ist es nur eine vorgeschobene Tatsache, der heißt, ich will es nicht wissen, macht sich genauso strafbar wie derjenige, der weiß, dass es Leben ist. Denn es gilt in allen anderen Bereichen genau dasselbe. Wenn ich nicht weiß, und das hat ein paar Präsidenten davor gesagt, nämlich Ronald Reagan, der hat als Präsident ein Buch über Abtreibung geschrieben und hat einfach mit gesundem Menschenverstand da reingeschrieben, wenn ich mir nicht sicher bin, was das Ziel ist, darf ich nicht schießen. Das heißt, in Amerika und in Texas, da wo er herkommt, geht man öfters mal auf die Jagd und das Prinzip ist so, du musst dein Ziel klar erkennen. Erst wenn du weißt, dass das zweifelsfrei ein Reh ist, darfst du das Reh erschießen. Wenn irgendetwas im Busch wackelt und du keine Ahnung hast, was das ist, darfst du nicht den Abzug drücken. Und genauso geht es darum, wenn es um Abtreibung geht. Solange du nicht beweisen kannst und solange die Menschheit nicht beweisen kann, das ist 100% kein menschliches Leben, haben wir kein Recht abzudrücken. Das gilt auch in Deutschland im Straßenverkehr. Wenn ich jemanden umfahre auf der Straße und die Polizei mich interviewt oder der Richter, wenn es darum geht, dass ich verurteilt werde, und der Richter fragt mich, haben Sie denn den älteren Herrn am Krückstock nicht gesehen, der da über die Straße geht? Kann ich nicht sagen, ja, das war so ein undefiniertes Etwas, was auf der Straße war. Ich habe mir dabei nichts weiter gedacht. In dem Augenblick gilt das Prinzip, wenn ich nicht sicher bin, habe ich die Pflicht zu bremsen, weil es könnte sein, dass menschliches Leben ist. Und denke ich so, komm, wäre einfach, ich mache jetzt meinen letzten Punkt, bevor ich noch zu einer seelsorgerlichen Frage Dan und Mirjam nach oben holen würde. Ich komme jetzt zu einem Punkt und ich möchte den Punkt relativ deutlich sagen, weil ich denke, der Punkt gesagt werden muss. Es geht mir nicht darum, Menschen zu verurteilen, die abgetrieben haben. Es geht mir nicht darum, Hoffnung wegzunehmen, dass nicht auch Vergebung da ist. Die ist Vergebung immer da bei Jesus. Aber ich möchte den Punkt ganz klar sagen, weil es gebraucht wird, um Gewissen zu bilden, um in der schwierigen Entscheidung, in der Menschen stehen, wenn die Hormone verrückt spielen und sie nicht wissen, wo rechts und wo links ist. Ich denke, wir können als Christen aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und aufgrund von Offenbarung ganz klar sagen, dass ein Embryo mit dem Tag der Befruchtung der Eizelle durch ein menschliches Sperma ein schützenswertes Leben ist. Und wer dieses Leben umbringt, ein Ebenbild Gottes umbringt und Mord begeht. Das muss mal mit allem Verständnis für die Familiensituation, für die Frauen, für das Durcheinander, dass man das nicht erwartet hat. Man muss es sagen, damit das Gewissen sich bilden kann. Und ich sage es mal so, ich habe mal drüber nachgedacht und habe mich an den Spruch erinnert, an den alten Spruch von dem Griechen Euripides, hat mal gesagt, wen die Götter umbringen wollen, den machen sie zuerst verrückt. Und ich denke, wenn es darum geht, dass wir in Deutschland Hunderttausend Babys pro Jahr umbringen, dann ist das verrückt. Hier sind Götter am Werk, die uns verrückt machen, die unsere Gesellschaft verrückt machen. Hier sind dämonische Mächte am Werk, die uns vollkommen den Verstand geraubt haben, dass wir unsere eigenen Nachkommen nicht als wertvoll, schützenswert und achtenswert erachten und uns nicht für ihr Leben einsetzen wollen. Deshalb lasst uns, wo wir Gelegenheit haben, diesen moralischen Wert vertreten. Lasst uns da, wo wir Gelegenheit haben, als Christen auf eine liebevolle, verständnisse Art und Weise trotzdem sagen, das, was in Deutschland gang und gäbe ist, dass wir 100.000 Menschen pro Jahr vernichten, das nicht rechtens ist. Und um den Punkt zu sagen, möchte ich gleichzeitig jetzt auch natürlich um Verständnis werben und zu gucken, was kann man praktisch machen oder wie kann man praktisch Sympathie haben mit Menschen, mit Frauen, die in einer ungewollten Schwangerschaft sind. Und deshalb würde ich gerne noch den Dan und die Mirjam nach oben bitten. Dan habe ich einfach so als pastoralen Vertreter unseres Teams eingeladen, mit einem großen, weichen Herz, und Mirjam auch als Ärztin, die sich in ihrer Freizeit für ungeborenes Leben einsetzt. Und ich frage vielleicht einfach mal, darf ich mit Mirjam anfangen dann? Mirjam, so erzähl mir einfach mal so, was du erlebt hast, und vielleicht kannst du einfach mal sagen, wie du dich für ungeborenes Leben einsetzt.
Ja, ich habe Kontakt zu einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, die heißt 1000 Plus und arbeitet hauptsächlich übers Internet. Und ich bekomme jeden Monat so einen Brief, wo von 5 Frauen im Schwangerschaftskonflikt berichtet wird mit der Bitte um Gebet. Und es berührt mich immer total. Und deswegen habe ich mich auf eine Helferliste setzen lassen, falls es mal jemanden hier in der Nähe gibt. Und diesen Frühling hat es jetzt echt ergeben, dass sich da eine Frau gemeldet hat, die in Dresden wohnt. Und ich habe mich mit ihr getroffen jetzt ein paar Mal und ich freue mich total, dass wir langsam so Freundinnen werden. Sie steckt halt noch mittendrin und deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, außer dass sie sich inzwischen für ihr Baby entschieden hat, und das macht mich total happy.
Ja, toll. Ja. Als du diese Frau gesehen hast, oder du bist ja auch in deinem beruflichen Alltag mit Frauen konfrontiert, die einen Schwangerschaftsabbruch planen oder erwägen, wie fühlst du dich als Christ, wenn du die Frauen siehst? Also siehst du die das erste Mal und sagst, so wie ich jetzt, ich habe mich nicht entschuldigt, aber ich habe gesagt, es ist notwendig, es zu so bezeichnen, aber guckst du die Frau an und sagst, es ist eine Mörderin oder eine potenzielle Mörderin, oder wie siehst du Frauen, die mit in diesem Konflikt stehen?
Ich glaube, da hat Jesus mein Herz in der letzten Zeit irgendwie verändert. Ich habe das auch sonst nie so verstanden. Also wie kann man, wie kann man nur über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken? Und dann habe ich als Ärztin im Krankenhaus Frauen gesehen, die zu einer Abtreibung gehen. Manche, die lassen einen gar nicht so ins Herz reingucken und andere, die fangen an zu weinen, wenn man sich mal einen Augenblick Zeit nimmt. Und dann habe ich mitbekommen, dass sie wirklich total, also viele sind total verzweifelt und auch unter großem Druck von den Umständen, die gerade so verrückt sind, von den Hormonen, die durcheinander sind und von dem Druck, den das Umfeld auf sie ausübt. Und dann hat sich das bei mir so geändert, dass jetzt mein Herz dafür schlägt, eine Freundin zu sein, sie ermutigen, auf ihr Herz zu hören und sie einfach lieb haben. Ich glaube, das ändert ganz viel.
Vielen Dank, Mirjam, vielen Dank. Dann mal jetzt ganz praktisch, wenn in unserer Gemeinde das passieren würde und meine bei unserer Größe, unserer Gemeinde und hoffentlich der langen Existenz, die wir noch vor uns haben, werden wir sicher davon nicht gefeit sein. Wie gehen wir als Gemeinde praktisch um mit einer jungen Frau oder Frau auch im mittleren Alter, die sagt, ich bin schwanger und ich will es eigentlich
genau.
nicht.
Genau, also ich denke, das Erste, was wir machen müssen, Miriam sagte schon, einfach Menschen sein, die helfen. Gerechtigkeit und Wahrheit stärken unser Gewissen, sagen, was falsch ist und ist auch richtig, aber Liebe hilft. Und genau das ist der Punkt, den wir umsetzen müssen. Also wir müssen Menschen lieben. Und wenn wir uns Jesus angucken, das ist, was er gemacht hat. Er wurde als der Freund der Sünder und Zöllner bezeichnet, aber war in einer Art und Weise mit Wahrheit radikal und hat das in keinster Weise negiert. Auch seinen Freunden, Sünder und Zöllner gegenüber hat er nie seinen Entschluss, was Wahrheit ist, seine Gerechtigkeit klein gemacht. Aber er hat die Menschen geliebt. Er hat gesagt, das ist, was Gerechtigkeit ist, was Wahrheit ist, und ist dann auf die Menschen zugegangen und hat gesagt, das ist, was Liebe ist, und hat ihnen geholfen, rauszukommen. Und das bedeutet für jeden Einzelnen von uns praktisch, da, wo wir in Kontakt kommen, dass wir bereit sind, auf diese Menschen zuzugehen, nicht sie zu verurteilen, es gibt nur einen, der urteilt, und das ist Gott allein, sondern sie mit Herzen und mit Händen der Liebe wirklich auch ganz praktisch aufzunehmen, ihnen zur Seite zu stehen, und es kann alles Mögliche bedeuten, praktisch, ja, also dass du auf jeden Fall derjenige bist, der ihnen zur Seite steht. Und das Verrückte daran ist sogar, dass du, egal was sie entscheiden, sie lieben sollst. Denn wenn du daran denkst, wie Gott uns geliebt hat, dann hat er das in dem Punkt getan, wo wir gesagt haben, nein, kreuzige ihn, hat er uns trotzdem geliebt. Also an dem Punkt, wo wir seinen Sohn zum Tod gebracht hat, hat er gesagt, nein, und es ist für dich. Und ich denke, das ist natürlich ein Punkt, der praktisch emotional echt schwer zu tragen ist, aber wo Jesus uns herausfordert, seid wie ich, liebt die Menschen und liebt sie zuerst, erwartet nicht, dass sie euch lieben.
Vielen Dank, Dan. Ich denke, reicht schon, Tor? Möchtest du noch was sagen? Nee, okay. Ich denke, das ist, ich meine, ich kenne, danke. Ich selbst kenne Menschen, ich meine, viele kennen sie auch in der Gemeinde, die Kinder adoptiert haben, die sich als Pflegeeltern bereitgestellt haben. Ich kenne Menschen, die ihre Wohnung, ihr Schlafzimmer, ihr Gästezimmer aufgemacht haben, die zu einer Schwangeren gesagt haben, ich weiß, du kannst nicht nach Hause, übernachte bei mir, wir tragen dich, solange es nötig ist und du das brauchst. Bei uns in der Gemeinde ist eine große Tür, eine große Offenheit, dass wenn Menschen in Not sind und wenn sie diese schwierige Entscheidung treffen müssen, dass wir Menschen mit Liebe und mit praktischer Hilfe so weit tragen, wie sie das selber möchten. Ich finde, wir sollten einfach jetzt gemeinsam aufstehen und zusammen beten. Lieber Vater, eine der Dinge, die die römische Welt am Anfang des Christentums schockiert hat, ist, wie die Christen mit ihren Alten umgegangen sind, wie sie mit ihren Armen umgegangen sind. Sie haben nicht nur ihre eigenen Witwen gespeist, sondern auch noch die Witwen derer, die nicht zum Christentum gehörten. Und die Geschichte sagt uns, dass selbst die Nichtchristen, die Römer, davon begeistert waren, dass die Christen die Kinder, die die Römer ausgesetzt haben, im Wald aufgenommen haben und aufgezogen haben. Und Vater, es ist, weil du ein Gott des Lebens bist, dir so ein Anliegen, dass wir das menschliche Leben, das was so kostbar ist, was so einmalig ist, was Sebastian gesagt hat, es ist nie, denn diesen Menschen gibt es nur einmal auf der Welt und dann nie wieder, dass wir da, wo wir Gelegenheit haben, uns für den Schutz dieser Menschen aussprechen, einsetzen, sodass das Gewissen unserer Nation zu einem Punkt kommt, wo wir sagen, lass uns das wieder achten, was achtenswert ist. Lass uns das schätzen, was über alle Maßen schätzenswert ist. Und das ist menschliches Leben. Vater, wir bitten dich für Barmherzigkeit, für unsere Nation, dass du unsere Nation davor bewahrst, in die Barbarei zu verfallen. Und wir bitten dich, dass du uns als Christen Mut und ein überreichliches Maß an Liebe und praktische Hilfsbereitschaft gibst, dass da, wo wir einen Unterschied machen können, wir einen Standard setzen können und wir selbst Ebenbilder Gottes sein können, die der Welt widerspiegeln. So ist unser Gott. Er ist ein Gott des Lebens und er setzt sich für Leben ein. Vor allen Dingen für das Leben, was Hilfe braucht und was hilfsbedürftig ist. Amen.